sehr verehrten Damen und Herren, nachdem wir nächste Woche den ersten Prüfungstermin schon festgesetzt haben, ist auch die letzte Vorlesung in dem Semester. Wir haben uns mit Tierethik zum letzten Mal noch beschäftigt, unter anderem mit Tierexperimenten aus ethischer Sicht. Dazu vielleicht noch einen Nachtrag. Sie mögen am Wochenende in diversen Medien gelesen haben, dass in Tirol Schweine im Schnee eingegraben worden sind. Offenbar mit der Intention, mit dem Ziel, zu sehen, wie lange sie im Schnee überleben können und ob man daraus Schlüsse ziehen kann für auch Menschen, die unter Lawinen begraben werden. Ich habe keine Detailinformationen über diese Schweinerei. Aber hier haben wir ein Beispiel, jedenfalls für uns, wo ein Experiment, ein Tierexperiment, auch wissenschaftlich völlig sinnlos ist. Nicht nur ethisch, auch wissenschaftlich sinnlos. Warum? Erstens haben wir, leider muss man sagen, bereits ohnehin genug Erfahrungen mit Menschen, die unter Lawinen begraben werden. Zweitens ist die Überlebensdauer von Fall zu Fall unterschiedlich, das weiß man, weil wir Menschen unterschiedlich reagieren und unterschiedliche Belastungen aushalten und der eine oder andere mag gleich, wenn er von der Lawine begraben wird, an einem Herzinfarkt sterben. Der zweite oder dritte mag vielleicht noch 5, 6, 7 Tage lang unter der Lawine überleben. Also wie lange ein Schwein da überlebt, sagt eigentlich über den Menschen wenig bis nichts aus. Dazu kommt auch noch, also die Schweine waren angeblich narkotisiert, haben also nicht gelitten. Ich weiß allerdings nicht, wie lange so eine Narkose hält. 10 Stunden oder 10 Tage, wohl kaum. Irgendwann wird ja der Schwein aufgewacht sein und dann im Schnee begraben, elendiglich zugrunde gegangen sein. Nur ist auch hier die Sinnlosigkeit des Experiments klar, denn ein Mensch, der von einer Lawine erfasst wird, lässt sich ja vorher nicht narkotisieren. Also was kann ich denn daraus schließen, wenn narkotisierte Schweine ist da so und so lang im Schnee überleben? Wie gesagt, das ist ein sinnloses, auch wissenschaftlich sinnloses Experiment, weil es keinen Erkenntnisgewinn bringt. Und das zeigt nur, dass offenbar doch nach wie vor auch offiziell, mit offizieller Genehmigung, mitunter dubiose Tierexperimente durchgeführt werden. Wo man dann sagen kann, also wenn überhaupt, wo man glaubt, man kann auf Experimente mit Tieren nicht verzichten, müsste man im Vorhinein dann schon auch den Erkenntniswert sozusagen mehr oder weniger klar machen. Ein zweiter Nachtrag, ich habe zum letzten Mal auch gesagt, also wir sind nach dem, was wir wissen über unsere physiologische Beschaffenheit, unsere Stammesgeschichte, Evolution, alles Fresser von Natur aus. Was nicht heißt, dass jeder Mann, jeder Frau frei und offen steht, eine vegetarische Lebensweise natürlich zu führen. Da gibt es nichts zu diskriminieren. Und ich habe gesagt, ich selber kann alles essen. Ich bin überhaupt der geborene Allesfresser. Möchte das aber jetzt einschränken und Ihnen sagen, was ich nicht essen würde. Nicht, weil es mir nicht schmecken würde, sondern aus tierethischen Gründen. Haifischflossen. Ich habe einmal vor 25 Jahren vielleicht einen Haifischsteak gegessen, schmeckt fantastisch. Das würde ich heute nicht mehr tun, warum nicht? Ich weiß, vor einiger Zeit, dass Haie immer wieder gefangen werden. Es werden ihnen nur die Flossen abgeschnitten, dann werden sie ins Wasser zurückgeworfen. Man kann sich denken, wie sich ein Hai dabei dann fühlt und wie lange der dann ohne Flossen lebensfähig bleibt. Eine Verschwendung von Ressourcen, nebenbei gesagt, und ich muss nicht unbedingt Haifischsteaks essen. Also das würde ich Ihnen auch empfehlen, falls Sie irgendwo in ein Restaurant kommen, wo Haifischsteaks angeboten werden, verweigern Sie das. Es könnte sein, dass das wirklich unter diesen, dass diese Haifischsteaks von Haien stammen, die unter diesen Umständen gefangen worden und verstümmelt worden sind. Oder ein zweites Beispiel. In Südostasien werden etwa Tigergenitalien als besondere Delikatesse angeboten von Leuten, die es wissen müssen, weiß ich, dass so ein Menü ca. 250 Euro kostet, also eine Delikatesse. Tiger sind gefährdete Tiere, das ist, sollte allgemein bekannt sein. Warum muss ich dann unbedingt Tigergenitalien essen? Sie verstehen, was ich meine. Also man kann auch als Geborener alles fressen. Hier eine Auswahl treffen und sagen Sie bitte, Tiere, die bedroht sind, die esse ich einfach nicht. Das muss nicht sein. Ich werde nicht verhungern oder werde nicht irgendwie an Entzugserscheinungen leiden, wenn ich keine Haifischflossen esse oder keine Tigergenitalien oder was in Afrika auch eine Delikatesse angeboten wird, trotz Schutzmaßnahmen und auch Bestrafung und so weiter, das Gehirn von Schimpansen oder von Gorillas, sogenanntes Buschfleisch, gilt das als besondere Delikatesse, bitte gewisse eingeborenen Stämme haben da ihre Mythen über Gehirn und so weiter entwickelt, aber wir sollten es inzwischen besser wissen, dass der Verzehr von Gehirnen von unseren nächsten Verwandten, wie gesagt, keinerlei besondere Kräfte uns verleihen würde, sondern dass wir damit nur dafür sorgen, dass diese Spezies, die ohnehin schon bedroht sind, umso schneller von der freien Wildbahn verschwindet. Also das, wie gesagt, da kann man also durchaus argumentieren, wenn also jemand, so wie ich, wie gesagt, alles isst und ein Schweinschnitzel oder ein Rindsgulasch und so weiter keineswegs verachtet, dann kann ich trotzdem aus ethischen Gründen auf vieles verzichten, einfach weil es nicht sein muss und weil ich im Gegenteil, wie gesagt, ohnehin schon bedrohte Spezies damit noch mehr bedrohen würde. Also das noch als Nachtrag zur Tierethik, und wir haben dann zum letzten Mal auch schon begonnen, uns mit ökologischer Ethik zu beschäftigen. Das heißt also mit jenem Bereich der Bioethik, der nun über individuelle Organismen, zumal Tiere hinaus, die Frage aufwirft, inwieweit wir für größere ökologische Zusammenhänge verantwortlich sind, inwieweit wir die Natur zu schützen haben und wie man hier überhaupt ethisch argumentieren kann. Warum sollen wir die Natur schützen? Warum sollen wir uns um die ökologischen Kreisläufe überhaupt kümmern? Hier vielleicht zunächst auch noch quasi als Nachtrag ein paar Bemerkungen zum Naturbegriff. Was ist Natur überhaupt? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir selber auch Natur sind. Also ist Natur nicht etwas, was nur außerhalb von uns gewissermaßen liegt, oder draußen, nicht wahr? Und dann ist es auch, klar, ich habe darauf schon zumindest hingewiesen, dass wir die Natur nicht romantisieren dürfen. Wenn wir Natur sagen, naja, dann denken viele Menschen mehr oder weniger unbewusst an unberührte Landschaften, nicht wahr? Grüne Wiesen, die auch nicht unberührt sein müssen, wo dann Kühe scheinbar friedlich grasen. Bei näherer Hinsicht muss man sich vergegenwärtigen, dass auch eine Kuh, wenn auch nur ein Pflanzenfresser und kein Räuber, während sie da spazieren geht, einen Ameisenhaufen etwa tritt und ein paar hundert Ameisen zertrampelt. Und das Versicht der Ameisen schaut das nicht sehr lustig aus. Man stellt sich vor, da käme irgendein gewaltiger Riese aus dem Weltall und würde eines unserer Dörfer zertrampeln. Das heißt, die Kuh zerstört etwas, nicht nur Gras, das sie frisst, sondern unachtsam, wie sie ist natürlich, zerstört sie auch anderes Leben. Oder man denkt an eine Winterlandschaft, nicht wahr, wo Hasen scheinbar fröhlich herumtummeln. Also kein Hase ist im Winter fröhlich, das glaube ich zu wissen. Er hat ein Problem, dass er genug Ressourcen findet, was im Schnee und Eis sowieso schwer genug ist. Und so mancher Hase wird also den nächsten Frühjahr, den nächsten Frühling nicht erleben. Also Natur ist nicht etwas, was also irgendwie nur unseren Erwartungen entspricht, nicht? Also wo, wie gesagt, friedlich gegrast wird und wo sich dann Tiere fröhlich herumtummeln. Die Natur kennt, ich habe das mehrmals betont, natürlich nicht unsere Kategorien von gut und böse, schön oder hässlich, sondern ist einfach so, wie sie ist. Das unterschiedlichsten in den Naturwissenschaften ja naturwissenschaftlich rekonstruierbaren Gründen. Die Natur ist alles andere als friedlich. Die Natur ist eigentlich, und die Geschichte der Natur ist eigentlich eine ununterbrochene Folge von Katastrophen, von kleinen, mittleren bis großen Katastrophen, wenn Sie nochmals denken, ich habe das erwähnt, Und die großen Krisen in der Evolution, wo also bis zu 80 oder mehr Prozent aller jeweils existierenden Tierarten ausgestorben sind, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt also, Katastrophen gehören zur Natur einfach dazu, zur Naturgeschichte. Dazu bemerken ist wichtig, weil wir eine realistische, sinnvolle ist, Naturethik, in Anführungszeichen, nur ansetzen können, wenn wir nicht im Vorhinein hier gewissermaßen emotionale und subjektive Maßstäbe in die Natur hineinlegen. Die Frage ist, warum sollen wir Natur schützen, ist insoweit sehr komplex. Natur ist eben nicht nur das, was uns angenehm ist, ist nicht nur das, was wir schön empfinden, sondern Natur ist auch etwa ein Erdbeben, wie es jetzt in Haiti stattgefunden hat, mit über 100.000 Toten und mit Folgekatastrophen und so weiter. Das gehört genauso zur Natur. Vulkanausbrüche, Tsunamis, tropische Wirbelstürme und vieles andere mehr. Dieser Natur, also insoweit, bedarf unseres Schutzes natürlich nicht. Das sind wir, die wir uns davor schützen müssen. Uns aber nur, wie man sieht, nur teilweise oder nur in sehr, sehr begrenztem Maße überhaupt schützen können. Gegen Erdbeben oder gegen Vulkane oder tropische Wirbelstürme können wir nichts machen. Wir können allenfalls durch immer bessere geophysikalische Prognosen rechtzeitig davonlaufen, also, aber verhindern können wir diese Ereignisse nicht. Also Natur, noch einmal, ist nicht nur, was wir als schön empfinden, als schützenswert, sondern auch eine Reihe von Phänomenen, vor denen wir uns schützen müssen. Nun geht es in der ökologischen Ethik natürlich in erster Linie um den Schutz von Organismen und nicht um den Schutz von anorganischen Phänomenen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüchen und so weiter. Das ist ja klar, das wäre auch absurd. Und hier ist die Frage, warum oder wie begründen wir Artenschutz, um ganz konkret zu bleiben, wie begründen wir die Forderung, die ja seit Jahrzehnten immer wieder auch postuliert wird, die Forderung, wir müssen uns um unsere Mitwelt, um unsere Mitgeschöpfe kümmern, wir müssen die natürlichen Kreisläufe schützen und so weiter und so weiter. Dass der Mensch in die Natur im weitesten Sinne jetzt eingegriffen hat und eingreift, wie kein anderes Lebewesen vor ihm, das glaube ich, muss nicht extra begründet werden, das ist vollkommen klar. Es ist kein Lebewesen, nebenbei gesagt, ein geborener Naturschützer. Elefanten, wenn sie spazieren gehen, zertrampeln ein paar Büsche und kümmern sich überhaupt nicht darum, was da hinter ihnen passiert. Nur richten sie damit relativ wenig an. Mit unseren Kettensägen, mit Planierrauten, mit Schnellfeuerwaffen verursachen wir in der Qualität, sozusagen in der Dimension, natürlich eine weit größere Zerstörung. Nochmals, ich habe darauf hingewiesen, auf die Rodung der tropischen Wälder, das sind Zerstörungen in einem Ausmaß, wie sie keine Spezies vor uns oder neben uns anzurichten imstande wäre. Oder denken Sie an die Regulierung von Gewässern, an das Errichten von künstlichen Gewässern und so weiter und so weiter. Das sind Eingriffe, die also nicht einmal Biber schaffen, die Bäume fällen und künstliche Deiche und so weiter errichten. Also kurz gesagt, nie in der Naturgeschichte hat sich irgendein Lebewesen um den Schutz der Natur gekümmert, davon dürfen wir ausgehen, aber es hat auch nie in der Geschichte der Natur ein Lebewesen wie der moderne Mensch vor allem, der heutige Mensch mit seiner Technologie, einen derartigen Einfluss auf die ihn umgebende Welt ausgeübt. Einen Einfluss, der also von Tag zu Tag größer wird und wo das Roden der tropischen Wälder eben ein ganz besonders markantes Beispiel ist, weil dort eben auch die größte Artendichte, wie schon gesagt, vorkommt, weil dort auch dann die größte Zerstörung von Artenvielfalt durch den Menschen geschieht. Durch unbedachte Vorgehensweisen hat der Mensch, ich gebe ein paar Beispiele, hat der Mensch natürliche Kreisläufe. Ich setze das unter Anführungszeichen, weil diese Kreisläufe nicht stabil sind. Man spricht immer wieder von von harmonischem Gleichgewicht und so weiter, das ist das in gewisser Maße romantische Verklärung, es gibt kein Gleichgewicht in der Natur, es gibt also ein Chaos gewissermaßen. Aber wir haben dieses Chaos vergrößert. Zum Beispiel, oder ein Beispiel ist das Aussetzen oder Einschleppen von Organismenarten in Gegenden, wo sie ursprünglich nicht vorkommen oder vorgekommen sind. Man hat vor Jahrzehnten beispielsweise auf einigen Karibikinseln Mungos ausgesetzt, und zwar um sie gegen Ratten einzusetzen, die dort zur Plage geworden waren. Übrigens, Ratten wurden durch den Menschen weltweit verschleppt, in früheren Zeiten schon mit Schiffen zur Seite Entdeckungsreisen, und der Mensch hat dafür gesorgt, dass Ratten eine weltweite Verbreitung genießen und tatsächlich als ungemein flexible und anpassungsfähige Wesen sich auch weltweit ungemein verbreitet haben und gewissermaßen evolutionär äußerst erfolgreiche Gattungen sind. Kein Mensch weiß, wie viele Arten von Ratten es überhaupt gibt, und Unterarten, Rassen und so weiter, unzählige jedenfalls. Und die verdanken, also das ist mal ein Gegenbeispiel, die verdanken ihre Entfaltung eigentlich dem Menschen. Und sind eben vielerorten zur Plage geworden. Gut, jetzt hatte man die Idee, man wird dann Mungos, wie gesagt, auf einige Karibikinseln dort einsetzen, damit die Ratten fressen. Haben die auch gemacht. Aber Mungos fressen nicht nur Ratten, sie fressen auch Vogeleier und alles Mögliche, was ihnen zwischen die Zähne kommt. Und was ist passiert? Die Mungos haben auf dieser Insel eine Katastrophe angerichtet. Sie haben zwar die Ratten vernichtet, oder zumindest vom Großteil, haben aber dann nebenbei gewissermaßen auch eine Menge anderer Arten vernichtet oder zumindest ganz gewaltig dezimiert. Und das Beispiel zeigt eben, dass man hier offensichtlich sich nicht überlegt hat, was ein bestimmtes Lebewesen, und das man ganz gezielt eben einsetzt, zur Vernichtung anderer Lebewesen an Folgewirkungen noch verursachen kann. Dann hat man auf irgendeiner Insel, ich weiß nicht mehr, wo das war, vor Jahrzehnten, drei Ziegen eingeführt, zwei Geißen und einen Ziegenbock. Die haben dort optimale Umstände vorgefunden, es gab viel Grünes zu fressen und so weiter, haben sich entsprechend gewaltig vermehrt. Innerhalb weniger Jahrzehnte war diese Insel mit Ziegen quasi überbevölkert. Die haben alles aufgefressen, was ihnen da unterkam, und haben damit also Pflanzen auch zerstört, Pflanzenarten zerstört und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen möchte: Man muss also, oder man sollte bedenken, welche Konsequenzen, welche unmittelbaren oder zumindest mittelbaren Wirkungen der Ansatz oder das Verschleppen von Arten in Gegenden, wo sie ursprünglich nicht vorkamen, welche Wirkungen das haben kann, beziehungsweise, wie diese Beispiele zeigen, ja auch schon hat. Wenn wir nun von ökologischer Ethik reden, ist vielleicht auch noch ein Wort zur Ökologie überhaupt angebracht. Das Wort ist ja seit den 70er Jahren etwa gewissermaßen zum Modewort geworden, vor allem Stichwort Öko, nicht wahr? Und alles Öko ist in Ordnung und gut und so weiter. Nun, Ökologie hat zunächst mal überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen romantischen Ideen oder Vorstellungen von Naturschutz und so weiter, sondern ist einfach die biologische Disziplin, die sich mit den wechselseitigen Beziehungen der Lebewesen und ihrer jeweiligen Umwelt beschäftigt, oder wie Ernst Haeckel das vor 150 Jahren plakativ definiert hat, die Lehre vom Haushalt der Natur. Und der Ausdruck Ökologie ist auch insoweit ist der gleiche Stand wie Ökonomie, Wirtschaft. Und hier sind auch tatsächlich Zusammenhänge anzunehmen, und Konrad Lorenz etwa sagt in den 60er Jahren: keine gescheite Ökonomie ohne gescheite Ökologie. Wir kommen darauf noch zurück. Wirtschaften und auch das Einführen von Mungos irgendwo hin ist ja ein Teil des Wirtschaftens, kann nur sinnvoll sein, wenn entsprechend ökologische Kenntnisse berücksichtigt werden, wenn man weiß, wie die Zusammenhänge zwischen einzelnen Organismenarten und ihrer unbelebten Umgebung zu bewerten sind, welche Wechselbeziehungen, wie gesagt, da bestehen. Also Ökologie befasst sich einerseits mit den Beziehungen von Organismen untereinander und mit den Beziehungen der Organismen mit ihrer jeweils unbelebten, also anorganischen Umwelt. Das nur jetzt zur Klarstellung. Und eine ökologische Ethik also kann natürlich nur sinnvoll auf der Basis von ökologischen Kenntnissen betrieben werden. Wenn ich also Artenschutz oder allgemeinen Naturschutz, Umweltschutz betreiben möchte, dann geht das natürlich nur, wenn ich weiß, ja, was will ich da schützen, beziehungsweise was passiert, wenn ich so oder so eingreife, was störe ich damit, was könnten die Konsequenzen sein. Wir haben hier ein Problem ins Auge zu fassen, das also vielleicht die Dimensionen veranschaulicht, die Dimensionen der Probleme, die eine immer wieder geforderte globale ökologische Ethik eigentlich von vornherein hat. Es gibt keine, wahrscheinlich ist es auch möglich, in der Biologie keine vollständige Beschreibung der Biosphäre. Die Biosphäre ist also die gesamte belebte Schicht sozusagen auf unserem Planeten, analog zur Atmosphäre und so weiter, also die Gesamtheit aller Lebewesen, von Bakterien angefangen bis zum Menschen, alles was auf der Erde lebt, ist nur die Biosphäre. Und es ist ein so komplexes System, dass es bisher niemandem gelungen ist, eine vollständige Beschreibung dieses Systems zu liefern. Es sind auch so viele eine gewaltige Anzahl von Details, die dabei zu berücksichtigen wären, dass es wahrscheinlich auch hier um eine Erkenntnisgrenze geht, dass ein System so kompliziert ist, dass es einfach unser Fassungsvermögen überschreitet. Kein Mensch ist imstande, alle Beziehungen im Detail zwischen den Millionen von Organismenarten, die es auf der Erde gibt, und den sehr unterschiedlichen Umweltbedingungen zu kennen, und eben auch entsprechend zu beschreiben. Das heißt also, Vorsicht ist angebracht aus zweierlei, vor allem aus folgendem Grund. Wenn wir also in die Natur eingreifen, was ja permanent eben seit langem passiert, dann haben wir in der Regel nie, oder wissen wir in der Regel kaum, welche unmittelbaren oder mittelbaren Konsequenzen wir zu erwarten haben. Und die Ratlosigkeit sieht man ja zum Beispiel auch jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion um den Klimaschutz. Wenn man mit Leuten darüber spricht, die es wissen sollten, Klimatologen, Klimaforscher und so weiter, dann ist es klar, dass sich das Klima in den letzten Jahrzehnten etwas verändert hat und dass es sich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten weiter verändern wird. Das scheint inzwischen eine Tatsache. Aber niemand kann genau angeben, was die Ursachen dafür sind. Ob es tatsächlich anthropogen, also von Menschen verursachte Faktoren sind, die wir dafür verantwortlich zu machen haben oder nicht, das ist unklar. Hier subjektiv kann ich mir natürlich vorstellen, dass also der Ausstoß von Rauchgasen, von unseren Industrieanlagen und von Autos, die immer mehr werden und von Flugzeugen und so weiter, dass das jahrzehntelang irgendeinen Einfluss haben kann oder sogar haben muss. Auf der anderen Seite weiß man natürlich aus der Geschichte, aus der Erdgeschichte, aus der Paläoklimatologie und so weiter, dass sich das Klima in früheren Jahrtausenden, in früheren Jahrmillionen immer wieder verändert hat, ohne dass Menschen mit Autos herumgefahren sind oder mit Flugzeugen herumgeflogen und so weiter und so weiter. Man weiß zum Beispiel auch, dass es im Mittelalter ein oder zwei Jahrhunderte gab, wo es wesentlich wärmer war als heute im Durchschnitt, also das kann auch kaum der Mensch verursacht haben. Im Mittelalter gab es keine Autos und keine Eisenbahnen und keine Flugzeuge und gar nichts. Das heißt, das Klima verändert sich auch so. Nur, sollte es keine Entschuldigung sein, sagen, gut, das machen wir, was wir wollen, und das ändert sich eh hin und wieder, da können wir noch mehr Flugzeuge in Betrieb setzen, noch mehr Autos und so weiter, also das wäre natürlich der falsche Schluss. Was ich meine also, wie gesagt, zur Vorsicht zu gemahnen, wir wissen zu wenig über verschiedene Naturphänomene und deren Ursachen, um also völlig sorglos in der Natur schalten und walten zu können, was aber bisher leider in hohem Maße passiert ist. Im Gewässer trockengelegt, umgeleitet, wie gesagt, wir zerstören Wälder und so weiter und so weiter, ohne zu wissen, welche Konsequenzen daraus zu erwarten. Im Detail kann man dann schon Auch wenn, wie gesagt, eine komplette Beschreibung der Biosphäre nicht möglich ist, im Detail kann man dann schon Konsequenzen unmittelbar erkennen, wenn man etwa denkt an das, an die Überjagung und die Überfischung in bestimmten Regionen, wo dann im Laufe von ziemlich kurzen Zeiträumen auch bestimmte Arten stark dezimiert werden bzw. verschwinden. Und das kann dann für uns natürlich in der Folge auch Konsequenzen haben, negative Konsequenzen, wenn man jetzt etwa die Überfischung als Beispiel nimmt. Und da geht man ja so vor, dass man oft so ein gewaltiges Netz da auswirft und neben den paar Speisefischen, die man fängt, auch eine Menge anderer Fische mitfängt, die niemand essen möchte. Und damit verursacht man mittel- und langfristig natürlich Katastrophen. Ein anderes Beispiel zeigt, wie asymmetrisch gewissermaßen wir auch Lebewesen nutzen. Sie werden gleich verstehen, was ich meine. Wir betreiben Tierzucht, das ist also nichts Neues, seit Jahrtausenden. Und weltweit wird zum Beispiel Rinderzucht betrieben. Das ist die Realität, das wissen Sie. Und Rinder werden auch weltweit, nicht in Indien, aber sonst fast überall, auch gern gegessen. Allerdings verursachen Rinder auch ökologische Probleme, das sollte es inzwischen auch herumgesprochen haben. Und jetzt hat ein amerikanischer Biologe einmal Folgendes vorgerechnet aus dem Amazonas-Urwald. Da gibt es ein paar Schildkrötenarten, die Gattung der sogenannten Arau-Schildkröte, das müssen Sie sich nicht merken, es geht um was ganz anderes, nicht wie die Schildkröte heißt, die dort recht gern von Eingeborenen immer schon gegessen wurde. Und diese Schildkröte hat folgende Eigenschaften. Sie ist relativ groß, so 1 Meter, 1,20 Meter lang. Ist sehr genügsam. Begnügt sie mit ihren Wasserpflanzen und so weiter, wie sie in tropischen Regionen, solange sie nicht zerstört sind, zu Genüge vorhanden sind. Sie braucht wenig Raum, Schildkröten sind auch relativ langsam. Und pflanzt sich aber effektiv fort. Pro Jahr, ich weiß nicht wie viele, 10, 20 und noch mehr Nachkommen, die relativ schnell ihrerseits wieder Nachkommen erzeugen können. Wenn man das mit Rindern vergleicht, also Rinder brauchen wesentlich mehr Fläche, sie brauchen wesentlich mehr zu fressen als diese Schildkröte und sie pflanzen sich langsamer fort. Oder eine Kuh bringt nicht pro Jahr 10 oder 20 Kälber zur Welt, wie wohl jeder einsichtig sein wird, sondern wesentlich weniger. Und warum so die Frage? Sollte man nicht statt Rindern, die wie gesagt sowieso auch als Naturzerstörer eigentlich fungieren, auf Rinderzucht verzichten und diese Schildkröte züchten? Das wäre ökonomisch auch wesentlich günstiger. Das wurde ausgerechnet, ich kann da die Details nicht ausbreiten, aber Sie werden mir das glauben. Und die Schildkröte ist essbar, das sowieso, wir könnten sie genauso essen wie die Eingeborenen dort in Südamerika, sie essen außerdem, werden auch in unseren Breiten immer wieder Schildkröten angeboten, oft dann allerdings auch wiederum bedrohte Spezies, die sie nicht essen sollten. Nur sind hier ökonomische Interessen natürlich wesentlich vorrangig. Wenn man denke, wenn man überlege, was wäre, würde man sagen, so weltweit werden wir künftig auf Rinder verzichten. Wir züchten Schildkröten. Das ist nicht nur ökologischer, es ist auch ökonomischer. Da würde die ganze Rinderlobby natürlich aufschreien. Und bedenken Sie, was für Industriezweige noch an der Rinderzucht hängen. Futtermittelproduzenten und Düngemittel und was weiß ich, was alles da von der Rinderzucht abhängt. Obwohl natürlich langfristig gesehen die Rinderzucht eine der Katastrophen, der ökologischen Katastrophen verursachen kann. Überhaupt hat man, aber das ist schon passiert, nur schadet es nicht, das zu wissen, vielleicht kann man dann unter Umständen doch noch Maßnahmen treffen, hat man ja nur relativ wenige Arten, sowohl Tier- als auch Pflanzenarten, landwirtschaftlich genutzt. Das sind, wenn Sie nachdenken, wie viele kommen Sie, vielleicht 20, 25 Tierarten, die als Nutztiere weltweit in Gebrauch sind. Das sind nicht wesentlich mehr. Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen, ja, in manchen Ländern dann auch nur in Südamerika die Alpakas, Lamas und so weiter. Also alles zusammen dürfte es nicht wesentlich mehr als 55, meinetwegen 30 Arten sein, die der Mensch nutzt. Man hat sich gar nicht überlegt, welche andere Arten die man genauso nutzen könnte, etwa im Sinne der Fleischgewinnung, die genauso gut schmecken würden und so weiter, nutzbar wären, aber unter viel günstigeren Umständen, die also ihrerseits weniger Ressourcen brauchen, die ihrerseits weniger anrichten und so weiter und so weiter. Pflanzen ist das Gleiche. Also wenn man das vergegenwärtigt, was also gemäßigt machen, wie viele Arten von Obst und Gemüse gibt es eigentlich, naja, eine relativ sehr begrenzte Zahl, essen könnte man wesentlich mehr. Es gibt tropische Früchte, die hierzulande kein Mensch kennt, obwohl viele inzwischen exportiert werden, die genauso essbar sind, vielleicht noch besser schmecken als hiesige, die man aber einfach gewissermaßen links liegen gelassen hat, aus Unachtsamkeit oder wie auch immer, und die gleichzeitig zerstört werden. Kurz gesagt, das Dilemma, das hier wir vor uns haben, ist, dass im Laufe der Geschichte, im Laufe der letzten paar tausend Jahre, eine sehr einseitige Nutzung von natürlichen Ressourcen durch den Menschen rekonstruiert werden kann und dass diese Einseitigkeit Teil der ökologischen Probleme heutzutage ist. Und dazu kommt natürlich eines, dass derzeit, wir haben darüber schon im Zusammenhang mit der Gentechnik gesprochen, wie Sie erinnern, die sogenannte grüne Gentechnik, eine Tendenz zu Monokulturen, dass man ganz gezielt ganz bestimmte Pflanzensorten großflächig, also manipuliert und großflächig aussetzt, was Nebenwirkungen hat, negative Nebenwirkungen auf andere Pflanzen und Tierarten. Also wenn man eines sagen kann, obwohl wir, wie gesagt, keinerlei vollständige Beschreibung der Biosphäre haben und so weiter, wenn man eines sagen kann, dann sicher dieses, dass die Schaffung von Monokulturen, also die gezielte, einseitige Förderung bestimmter, zum Beispiel Pflanzensorten, Pflanzenrassen, wie auch immer, der Natur widerspricht. Und denn die Natur ist auf jeden Fall, das können Sie zur Definition von Natur sozusagen hinzufügen, die Natur lebt von Vielfalt. Es ist kein Zufall, dass in der Evolution so viele Arten hervorgebracht worden sind, dann auch jede Art irgendwann einmal wieder ausstirbt. Aber Vielfalt ist ein Charakteristikum der Natur, zumal der belebten Natur. Und überall dort, wo man einseitig bestimmte Sorten, bestimmte Arten fördert, geht das auf Kosten anderer und man zerstört Vielfalt. Man kann hier dann gewissermaßen analog zu einem Ausdruck, der vom Physiker im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, Wärmetod oder Kältetod, analog dazu kann man von einem genetischen Kälte- oder Wärmetod reden, das heißt eine Nivellierung von Vielfalt. Das ist nicht nur im Sinne, nicht nur auf der Basis der genetischen Manipulation, sondern auch in anderer Hinsicht, überall dort, wo wir einseitig, das Beispiel mit dem Mungos mag das auch noch einmal zeigen, wo wir also einseitig bestimmte Organismenarten gefördert haben, eingeschleppt haben, ausgesetzt haben und so weiter, dort wurde Vielfalt zerstört. Und jetzt komme ich endlich zu der eigentlichen Frage, die also die ökologische Ethik gewissermaßen als die zentrale Frage der ökologischen Ethik anzusehen ist: Wie argumentiere ich überhaupt für Naturschutz im weitesten Sinne? Wie argumentiere ich überhaupt für Artenschutz? Warum sollen wir jetzt die Natur schützen? Vor allem, wenn wir uns vergegenwärtigen, die Natur schützen uns ja auch nicht, sondern da passieren, wie gesagt, permanent Katastrophen, die uns bedrohen und die dann hunderttausende Menschen das Leben kosten und so weiter. Die Natur schert sich um uns überhaupt nicht. Warum sollen wir uns um die Natur kümmern? Jetzt gibt es da grundsätzlich zwei Argumentationsmöglichkeiten, die auch in der Literatur vielfach diskutiert werden. Der eine Ansatz ist der biozentrische oder Biozentrismus. Und der zweite, Anthropozentrismus. Da schauen wir uns die beiden mal genauer an. Der Biozentrismus bedeutet, hier knüpfe ich an ein paar Dinge, die wir schon früher hier in dieser Vorlesung besprochen haben. Biozentrismus bedeutet, das Argument, jedes Lebewesen hat grundsätzlich ein Recht auf Leben. Jede Art ist für sich und also grundsätzlich schützenswert. Und genau aus diesem Grunde ist Naturschutz, Umweltschutz nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu eine moralische Verpflichtung. So schön das Argument auch klingt, nicht, also wir akzeptieren die Natur als solche, zumal jetzt die Lebewesen als solche, wir akzeptieren alle Arten. Wir haben das Recht, sie irgendwie zu behelligen oder gar zu zerstören. So schön das auch für manche klingt, ist das nicht sehr realistisch. Ich komme hier wieder zurück auf einige Aspekte, die wir bei anderer Gelegenheit auch schon besprochen haben. Zu sagen, jedes Tier hat ein Recht auf Leben, ist insoweit zwar leicht gesagt, aber nicht so leicht durchführbar, weil wir dann auch akzeptieren müssten, dass Krankheitserreger und Schädlinge und Tiere, die uns auf den Pelz rücken, im übertragenen Sinne auch ein Recht auf Leben haben. Dann dürften wir die Malaria nicht bekämpfen, dann dürften wir verschiedene durch gefährliche Krankheitserreger übertragen oder verursachte Krankheiten, da müssten wir dann verhindern und sagen, da gibt es eben Tiere oder irgendwelche Insekten oder Bakterien oder sonstige Einzeller, die verursachen Krankheiten, das müssen wir akzeptieren, auch die haben ein Recht auf Leben. Da könnte dann jemand sagen, ja, Moment, jetzt ist aber Schluss, denn was ist mit unserem Recht auf Leben? Das muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn wir also das Recht auf Leben fordern, das Recht der Tiere einmahnen und so weiter, ja, dann müssen wir natürlich, ja, wenn wir, und das ist biologisch, evolutionsbiologisch, ja, wir sind ja auch Tiere, in gewissem Sinne und zoologisch sowieso, wenn auch Tiere mit ganz besonderen Fähigkeiten, aber alle Tiere haben besondere Fähigkeiten in bestimmter Hinsicht, ja, dann bedeutet Tierschutz und das tut ja auch Menschenschutz. Ich habe es zum letzten Mal auch schon gesagt, artgerecht ist schön und gut, aber wir haben auch das Recht, uns zu fragen, ob wir überhaupt artgerecht leben, beziehungsweise von unseren eigenen Artgenossen artgerecht behandelt werden, was ja keineswegs der Fall ist. Also mit dem Argument, wie gesagt, alle Tiere haben ein Recht auf Leben, ohne Ausnahmen komme ich nicht weiter, denn alle Tiere sind uns nicht wohlgesonnen. Das ist nun einmal so, da ist nichts dran zu ändern. Also das biozentrische Argument, der Biozentrismus ist, wenn man ihn natürlich auch unter bestimmten Prämissen besser begründen könnte, letztlich aber aus pragmatischen Gründen nicht haltbar. Wie schaut es mit dem zweiten Argument aus, mit der zweiten Argumentationslinie, dem Anthropozentrismus? Gut, also der Ausdruck Anthropozentrismus ist hier natürlich vielleicht etwas irreführend. Es heißt, die Konzentration oder die Zentralisation sozusagen auf den Menschen, das anthropozentrische Weltbild bedeutete lange Zeit den Glauben, den Irrglauben, wie man heute weiß, wie man heute sagen muss, dass der Mensch im Zentrum der Welt steht. Dass das nicht der Fall ist, wissen wir spätestens seit Kopernikus, Galilei und so weiter, dass unser Planet irgendwo im Universum steht und keinen bestimmten ausgezeichneten Punkt sich herumdreht. Das ist inzwischen bekannt und wir wissen auch seit der Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist. Wenn ich jetzt Anthropozentrismus als Argument in der ökologischen Ethik anführe, dann bitte zu berücksichtigen, dass ich damit nicht meine, der Mensch steht im Zentrum der Dinge oder der Mensch steht im Zentrum der Welt, und das wäre ja allein wissenschaftsgeschichtlich gewissermaßen ein Rückschritt um einige Jahrhunderte, sondern was völlig anderes meine. Rein argumentativ gesehen kann man meines Erachtens dadurch, dass man die Bedeutung des Menschen hervorhebt, nicht als Zentrum der Welt, nicht als Krone der Schöpfung, aber die Bedeutung des Menschen als biologische Art, die eben existieren möchte und die Wohlbefinden haben möchte und so weiter, dass man dadurch besser für den Schutz auch anderer Lebewesen argumentieren kann. Anders gesagt, Naturschutz ist Menschenschutz. Wir sollen nicht die Tiere allein deswegen schützen, weil sie uns angenehm sind oder weil wir sie ästhetisch finden und so weiter und so weiter. Oder weil sie ein Recht auf Leben hätten von vornherein. Nein, wir sollen zumal bestimmte oder viele Tierarten, auch Pflanzenarten natürlich, deswegen schützen, weil wir damit uns mitschützen. Also das meine ich mit dem anthropozentrischen Argument, nicht, dass wir besonders bedeutsam wären und so weiter, sondern rein argumentativ, der aktive Umweltschutz im weitesten und auch im engeren Sinne, hat positive Auswirkungen auf uns. Und die Natur bräuchten wir uns eigentlich nicht zu kümmern. Wie gesagt, die reguliert sich schon irgendwie oder auch nicht. Das kann uns auch egal sein. Um uns sollten wir uns kümmern und wir sind eben als Teil der Natur abhängig von den unterschiedlichen natürlichen Kreisläufen. Je mehr wir die stören und zerstören, umso mehr ziehen wir uns selber den Teppich unter den eigenen Füßen weg. Bitte schön.
Ja, das lässt sich schön veranschaulichen, wenn man sich mal vor Augen führt, also von dem folgenden Hintergrund, dass je komplexer ein Organismus ist auf dieser Erde, desto mehr Parameter muss er erfüllen und von mehr Faktoren hängt er ab, um überleben zu können. Und da wir sozusagen der komplexeste Organismus sind auf dieser Erde, im Vergleich mit Einzellern jetzt mal ganz brutal zu sein, hängen wir von vielen Faktoren ab. Das heißt, wir sind die gebrechlichsten aller Lebewesen. Wir hängen am meisten ab von einer natürlichen Balance und Artenvielfalt.
Ja,
deswegen
das
sind
ist
die gefährdetsten sozusagen. Also,
das ist ein guter Hinweis. Sicherlich sind wir von unseres Gehirns, zumindest bisher, die komplexesten Wesen auf der Erde, zumal über Außerirdische wissen wir nichts. Und wir kennen uns selber auch noch nicht hundertprozentig, das ist auch klar. Und es ist auch insoweit interessant, was Sie sagen, als man eines aus der Evolutionsgeschichte so gewissermaßen als Regel ableiten kann, je komplexer eine Art ist, umso anfälliger ist sie auch für Störungen. Die Dinosaurier, die ausgestorben sind, nicht, die Geschichte kennen Sie zur Genüge, das waren hochkomplexe Lebewesen. Früher hat man da immer wieder irgendwelche Geschichten gehört, die sind an ihrer eigenen Dummheit so rumgegangen und waren plump und dumm und was weiß ich was alles, das stimmt alles nicht. Es gab ja nicht nur die riesigen Formen, das waren eigentlich nur relativ wenige, viele waren ziemlich klein, haben Brutpflege betrieben, wie man heute weiß, waren Warmblütler, es gibt inzwischen nebenbei gesagt Diskussionen auch unter Zoologen und Paläontologen, sind die Saurier überhaupt als Reptilien zu klassifizieren, sollte man nicht als eigene Klasse überhaupt. Und da ist insofern interessant, weil diese hochkomplexen Lebewesen ausgestorben sind, während viele weniger komplexe, Haie, Skorpione, die haben die Katastrophe vor 65 Millionen Jahren offensichtlich mühelos überstanden. Und dass neben den Sauriern dann auch noch weniger komplexe Meeresbewohner ausgestorben sind, ist eine andere Sache. Aber allgemein scheint es tatsächlich so zu sein, dass komplexe Lebewesen eher anfällig sind für Störungen als weniger komplexe. Einzeller gibt es immer noch, unterschiedlichste Art, kein Mensch weiß, wie viele Arten es davon überhaupt gibt. Da ist eine relativ einfache Struktur, die sich seit über 3 Milliarden Jahren irgendwie bewährt. Und das führt uns natürlich wieder auch zurück, was Sie sagen, auf unsere eigene Zerbrechlichkeit und die Zerbrechlichkeit unserer Zivilisation. Was wieder das Argument von vorhin stärkt, dass wir unsere Zivilisation umso eher schützen werden, je mehr wir auch unsere Umgebung, in die wir eingebettet sind, schützen. Bitte.
Wie oft hat es im Laufe der Evolution so große Katastrophen gegeben, wirklich 80-60% der Lebewesen?
In den letzten 500 Millionen Jahren sind 5 solcher großen Katastrophen rekonstruiert und im populärwissenschaftlichen und angloamerikanischen Jargon The Big 5. Das sind 5, die letzte vor 65 Millionen Jahren, die Saurier, wie gesagt, davor vor 270 Millionen Jahren war die bisher allergrößte, da sind ca. 85% aller Arten ausgestorben, ansonsten bei den übrigen Katastrophen mögen es so ca. 60-70% gewesen sein. Zwischen den 5 großen Katastrophen, die also heute gut, relativ gut rekonstruiert sind, obwohl man über die Ursachen nach wie vor streitet, gab es immer wieder kleinere lokale Katastrophen, die also in bestimmten Regionen oder auf bestimmten Kontinenten dann dramatische Auswirkungen geführt haben. Und man könnte sagen, anschließend an das und zum Thema, dass wir derzeit, wenn auch von den meisten von uns unbemerkt, die 6. der großen Katastrophen erleben und diese Katastrophen sind wir selber. Und das ist keineswegs eine plakative Übertreibung, sondern wenn Sie nochmal daran denken, was ich vorhin gesagt habe, welche Einflüsse der Mensch verglichen mit anderen Arten auf seine Umgebung hat, dann ist es klar, dass er die größte Naturkatastrophe darstellt unter allen Lebewesen. Das kann man sogar quantifizieren, so könnte man mathematisch exakt. Wenn das jemand die Mühe machen würde, tatsächlich auf der Basis heutiger Kenntnisse alle Arten, die Zahl aller Arten zu rekonstruieren, die nachweislich unter dem Einfluss des Menschen ausgestorben sind oder ausgerottet wurden, dann käme da eine gewaltige Zahl heraus und die Aussterbensraten derzeit betragen etwa 130 bis 150 pro Tag. So gesehen ist die Katastrophe jetzt, nur es ist natürlich schwer objektiv zu bewerten, weil wir mittendrin sind, es ist leicht über die Saurier zu reden, weil das vor 45 Millionen Jahren passiert ist und das ist schon passiert, da kennen wir auch die Folgen. Es ist leichter darüber zu reden, als über etwas, was jetzt passiert. Ich könnte mir aber denken, dass jetzt Paläontologen, falls es sich dann in 50 Jahren Millionen noch gibt, oder vielleicht von einem anderen Planeten, Paläontologen, die sich da auf der Erde umschauen, sind, da gab es 6 große Katastrophen innerhalb von ca. 500 Jahren Millionen, die 6. war dann die endgültige. Bitte.
Das Wort Katastrophe, das ist ja schon sehr menschlich geprägt.
Also ja, was bleibt uns übrig? Das
kennt keine Katastrophen.
Ja, wie würden Sie es denn nennen?
Die schwierige Frage nur, ist es halt für den Menschen, für viele Menschen, ist es eben noch keine Katastrophe jetzt?
Ja. Das abgesehen davon, dass es in der Mathematik und in der Physik eine Katastrophentheorie gibt. Dass es da eine Katastrophentheorie gibt, wo auch Katastrophen definiert werden, so viel ich weiß, auch quantitativ. Abgesehen davon, natürlich sind wir da von unserer Sprache abhängig, beziehungsweise an sie gebunden, was bleibt uns übrig. Aber ich glaube, man kann eine Katastrophe ganz einfach aufgrund eines bestimmten Ausmaßes, aufgrund bestimmter Auswirkungen für eine bestimmte Zahl von Lebewesen definieren. Sicher, mit fließenden Grenzen. Und es ist klar, nicht, dass für die Ameise ist eine Katastrophe, wenn eine Kuh in ihren Haufen hineinsteigt. Das können wir uns schon nicht mehr so leicht vorstellen wie eine Katastrophe, die uns Menschen betrifft. Denn das Erdbeben auf Haiti ist natürlich für uns Menschen allemal eine größere Katastrophe als alle zertrampelten Ameisenhaufen zusammen. Klar. Aber es hat sich auch in der Paläontologie und in der Evolutionsgeschichte, Evolutionsbiologie und so weiter, auch der Ausdruck Katastrophe eingebürgert. Es gibt dafür einen anderen Ausdruck, das ist Massensterben oder Massenaussterben. Und das definiert man ungefähr so, wenn eine bestimmte Zahl auch wieder wirklich nicht ganz exakt anzugeben, fließenden Grenzen, wenn nicht nur singulär ein paar Arten aussterben, oder nur eine Art, was ja täglich passiert, auch unabhängig von Menschen, auch früher passiert ist, sondern wenn innerhalb eines definierten, relativ kleinen Zeitraums, eine relativ definierte, große Zahl von Arten ausstirbt, dann ist das Massenaussterben und das kann man als Katastrophe bezeichnen.
Also dann waren die 6 großen Katastrophen Massenaussterben.
Bitte?
Waren die 6 großen, also die 5 großen Katastrophen
Massenaussterben. Das war ein Massensterben. Und das, also da ist, niemand konnte, mehrmals gefragt, auch in Naturhistorischen Museen und so weiter, und Saurier-Spezialisten, wie viele Arten schätzen Sie, gab es davon? Das weiß niemand. Circa 3000 sind bisher bekannt. Aber nachdem wöchentlich einer ausgegraben wird irgendwo, immer wieder kann man hochrechnen, dass es von Sauriern, ich würde mal sagen, 10.000, 12.000, 15.000 Arten gegeben haben muss. Das sind aber bitte da nicht, da darf man sie nicht, ich sagte vorhin, relativ kurze Zeiträume. Aber es war nicht so, dass die Saurier binnen ein paar Stunden ausgestorben wären. Also man geht heute davon aus, dass eben der Asteroid, der da auf die Erde geflogen kam, und der kam geflogen, da gibt es Nachweise, ein riesiger Krater auf der Yucatan mit chemischen Elementen, die hier auf der Erde äußerst selten sind. Also der hat eingeschlagen, nur war es nicht so, dass man sagt, um 16.30 Uhr ist der Asteroid auf der Erde geflogen gekommen und um 17.12 Uhr hat dann der letzte Saurier seinen Geist ausgehauen. Sondern es waren Folgekatastrophen. Man schätzt heute, dass das ganze Sterben der Saurier und anderer Arten, das ganze Massensterben damals 500.000 bis 1 Million Jahre gedauert hat. Und damit komme ich darauf zurück, warum ich jetzt von der 6. Katastrophe, und zwar der größten gesprochen habe, die Geschwindigkeit, mit der derzeit Arten verschwinden, und zwar direkt oder auch indirekt unter dem Einfluss des Menschen, die dürfte bisher einmalig in der Evolutionsgeschichte gewesen sein. Denn die Katastrophen, die man bisher, wie gesagt, rekonstruiert hat, die populärste ist natürlich das Aussterben der Saurier, die auch verfilmt wurde und so weiter und so weiter. Und weil das halt viele von ihnen spektakuläre Tiere gewesen sind, das waren vergleichsweise relativ langsame Vorgänge, die man vielleicht, wenn wir damals mittendrin gewesen wären, gar nicht als Katastrophe empfunden hätten. Wenn wir so unsere Lebensspanne 70, 80, 90 Jahre, wäre wesentlich zu kurz, um das Ausmaß dieser Katastrophe wahrzunehmen. Wir hätten also damals, wenn es uns damals gegeben hätte, vor 65 Millionen Jahren, abgesehen davon, dass wir auch betroffen gewesen wären von Vulkanausbrüchen und von sonstigen Konsequenzen, die der Asteroid hatte, abgesehen von unserer eigenen Betroffenheit, hätten wir das Massensterben als solches wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Heute bemerken wir das, denn das ist inzwischen auch schon medial verbreitet und es haben viele Zoologen und so weiter längst gewarnt und man kann relativ gut hochrechnen, wie viele Arten, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten, sehr kurzer Zeitraum, ausgestorben sind und wie viele täglich nach wie vor aussterben. Bitte, Herr Kollege.
Ja, man kann ja alternativ auch von 5 großen Katastrophen und einer großen Dummheit sprechen. wenn man annimmt, wir haben nicht mal davon gesprochen, dass der Mensch sich selbst noch nicht versteht, weil er so kompliziert ist, nicht nur das Individuum nicht, sondern auch das Zusammenwirken in, sagen wir mal, einem ökosozialen Sinn, des Menschen ist ja auch nicht verstanden, dass eine Verwüstung des Planeten zur Urbanisierung, zur Kriminalität, zur Migration, zu höherer Säuglingssterblichkeit etc. führt. Das sind ja Aspekte, die in der Diskussion den Klimawandel und sich veränderte Wasserstände überhaupt nicht berücksichtigen.
Also das ist völlig klar, es ist, die Sache hat einen so weiten Radius, dass wir darüber stundenlang diskutieren könnten. Und es ist natürlich klar, dass, wo offiziell dann darüber diskutiert wird, nicht so verantwortlich für die Natur und so weiter, sind das dann vielfach nur politische Floskeln. Nicht? Und wenn es nun stimmen sollte, weiß ich ja nicht, und es ist nicht ganz klar, dass es auch durch unsere Verkehrsmittel und Industrieanlagen sich das Klima verschlechtert, also verschlechtert für uns. Das Klima ist natürlich schwer, ist vom besseren, vom schlechten Klima zu reden. Irgendein Klima ist ja immer gegeben. Also das ist ja, ob es heiß oder kalt ist, das ist wieder anthropomorphe Wertungen natürlich. Aber für uns, wenn man dann sich vergegenwärtigt, dass dann diskutiert wird, naja, wir sollten vielleicht in den nächsten 20 Jahren oder was weiß ich, bis zum Jahr 2030 oder 32 die und die Werte um 2% gesenkt haben, ist das nur eine Augenauswischerei. Was soll der Blödsinn? Entweder wir ergreifen drastische Maßnahmen oder gar keine. Nun ist natürlich eines auch hier klar, das liegt in unserem Wesen. Wir sollten uns besser kennen. Ich glaube, wenn wir uns besser kennen würden, oder wenn sich vor allem auch Politiker und die Leute, die sich verantwortlich fühlen oder vorgeben, verantwortlich zu sein, mehr mit unserer Natur beschäftigen würden, dann wäre vielleicht einiges gewonnen. Aber wir haben nun einmal eine gewisse Tendenz zur Übertreibung in dem Sinne, oder etwa nach dem Motto, wenn etwas gut ist, dann ist doppelt so viel, wohl auch doppelt so gut. Und dreifach dann noch besser und so weiter und so weiter. Ja, wenn wir das einfache Beispiele, die sich wirklich jeder für sich überleben könnte. Ich habe bei irgendeiner anderen Gelegenheit, glaube ich, hier schon darauf hingewiesen, was auffällt. Also ich bin kein Autofahrer, in dem ich fresse es zwar alles, aber zumindest verbessere ich nicht die Luft. Ich bin aber Raucher. Und ich fliege immer wieder. Schwierig. Aber man muss nicht gleich die Welt retten. Was auffällt, wenn so in Wien herumschauen, spät Nachmittag, am Ring etwas, wo ein Auto fährt nach dem anderen vorbei. In den meisten dieser Autos ist eine Person. Oft sind es auch große Autos. Jetzt muss man kein romantischer Naturschützer sein oder kein Ökologe. rein ökonomisch frage ich mich, was denken Sie, es gibt erst in Wien, verglichen mit vielen anderen Großstädten, Millionenstädten, hat Wien ein ausgezeichnetes öffentliches Netz für öffentliche Verkehrsmittel. Vielleicht kommt die U-Bahn auch noch die ganze Nacht, bitte. Ja, warum müssen die Leute vom Karlsplatz zum Schottentor mit dem Auto fahren? Das geht mit der U-Bahn, das sind zwar ein paar Stationen und das geht schneller, weil die U-Bahn wird nicht aufgehalten, im Gegenteil zu den Verkehrsamten. Oder wenn Sie in New York, da ist ja überhaupt in den Amerikanern die Tendenz sehr große Autos, mit denen man in der Stadt sowieso auch nicht weiterkommt. Da gibt es ja den Verkehrsexperten Knoflacher, den viele von Ihnen sicher kennen, zumindest den Namen hat er ja einen Vortrag von ihm mal gehört, fantastisch, wie er so ausgerechnet hat. Und auf unsere Dummheit hingewiesen hat, jetzt in Bezug auf Autos, nicht? Also der in der Großstadt bedeutet der Autoverkehr und der zunehmende Autoverkehr ungefähr Folgendes: Wenn jeder von uns so eine gewaltige Kiste, ja, so sich in eine Kiste einstellen würde und anstatt einfach so zu gehen, mit dieser Kiste am Gehsteig marschieren, da würden wir nicht weit kommen. Den Vergleich finde ich eigentlich recht treffend. Dass ich, statt mich locker und frei und relativ zügig fortzubewegen, das zu Fuß, ja, ich mache mir einen Ballast, ich nehme so einen Bretterverschlag und trage den mit mir herum. Das hat auch mit Bildern sehr, leider, ich kann das hier nicht demonstrieren, aber sehr schön mit Bildern auch demonstriert, wie da die Leute in der Stadt sich fortbewegen würden. Da wäre das Chaos sehr schnell perfekt, aber es ist auch so immer wieder perfekt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Nicht? Und es ist ähnlich wie in dem Fall, wo ich vorhin gesagt habe, ich kann mir überlegen, wozu muss ich denn Haifischflossen essen? Ich muss auch nicht Tigergenitalien essen, ich muss auch nicht unbedingt die griechische Randschildkröte verzehren, wenn die gefährdet sein sollte, das weiß ich jetzt nicht, weil es ja hunderte andere Möglichkeiten, Ausweichmöglichkeiten gibt. Und das kann jeder für sich überlegen. Da muss nur schauen, welche Tierarten sind gefährdet und das esse ich nicht und fertig. Oder eben der Verkehr. Und das hat jetzt nicht einmal so sehr zu tun mit ökologischen, das kann man sich ökonomisch ausrechnen und schauen, wie unökonomisch, wie blöd eigentlich der Mensch sich verhält. Und da, mit den Autos, die Sache wird sicher noch Probleme bereiten. Ich kann mir ja sagen, die asiatischen Länder, die jetzt einen Wirtschaftsboom erleben, China, Indien zum Teil und andere Länder. Wenn jeder Chinese ein Auto haben wollte, es gibt europäische Länder, wo jeder, in Spanien wurde mir gesagt, durchschnittlich hat jeder Spanier zwei Autos. Auch sehr ökonomisch, nur so wie mit zwei Autos gleichzeitig fahren können. Ja, wenn jetzt jeder Chinese ein Auto hätte, wären das ungefähr 1,3 Milliarden Autos auf einer Fläche. China ist zwar relativ groß, aber nicht so groß wie Sibirien bekanntlich, und wesentlich kleiner. Wenn die da herumzufahren beginnen, das könnte dann lustig sein. Oder wenn man die amerikanische Tendenz zur Energiewirtschaft etwa nimmt. Aber man muss ja gar nicht nach Amerika schauen, was mich persönlich immer wieder, was mir auffällt, mich auch ärgert, ich bin nicht sehr kälteempfindlich, ärgere mich immer, ob Flughäfen, Bahnhöfe, gut, nicht der alte Süden noch, da war es immer kalt, aber sonst Flughäfen, Bahnhöfe, Hotels, alles überheizt. Ja? In vielen Hotels kann ich gar nicht das Zimmer aufmachen, also das Fenster aufmachen. Es ist alles, und man kann auch die Heizung nicht minimieren, es ist alles zentral reguliert, eine ungeheure Energieverschwendung. Damit möchte man den Menschen dann wahrscheinlich einen gewissen Luxus demonstrieren. Wir haben ja, es ist ja alles da. Fantastisch, nicht? Ich brauche nur zuzugreifen, es ist warm, nicht? Da draußen die Hasen und die Rehe, die erfrieren jetzt, aber wir haben es wollen und ich will das gar nicht. Ich schlafe immer bei offenem Fenster, in meinem Arbeitszimmer heize ich nur bei minus 10 Grad. Gut, das mag nicht jedermanns Sache sein, aber das meine ich, jeder kann sich selber überlegen, wie viel Energie brauche ich, warum brauche ich ein überhitztes Hotelzimmer, warum muss am Flughafen die Temperatur 28 Grad Celsius sein, konstant. Gut, da gäbe es eine ganze Reihe von Einzelheiten, die man anführen könnte, und zwar, ohne jetzt, wie gesagt, gleich die Welt zu retten, ohne gleich eine globale ökologische Ethik zu begründen, was immer die dann auch sein sollte, und ohne jetzt die gesamte Biosphäre zu kennen, ist es klar, dass wir im Einzelnen viele Fehler machen. Das ist zunächst einmal nicht weiter auffällig für ein Lebewesen. Alle Lebewesen machen Fehler. Nur sind halt leider einige Fehler nicht mehr korrigierbar. Und nachdem die Evolution ein irreversibler Vorgang ist und nachdem jede einmal ausgerottete, ausgestorbene Art nicht mehr, also unwiederbringlich ist, sind diese Fehler dann unverzeihlich. Und ich komme nochmal zurück auf, das anthropozentrische Argument. Von den vielen Arten, die wir direkt oder indirekt, wie gesagt, zerstören oder schon zerstört haben, könnten ja viele von uns auch von Nutzen sein. Nicht nur die Schildkröte, die ich erwähnt habe, die man statt der Rinder züchten könnte. Ökologen gehen wohl mit Recht davon aus, dass insbesondere bei vielen Arten aus den tropischen Wäldern, Insektenarten und so weiter und so weiter, eine Unzahl von chemischen Substanzen vorhanden sein müsste, die für die Medizin, für uns, für die Humanmedizin von großer Bedeutung wäre. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Käfer, oder gab es einen Käfer, der seinen Chitinpanzer irgendeinen Stoff hatte, der ein wirkungsvolles Mittel gegen Krebserkrankungen wäre, beispielsweise, oder gegen AIDS, oder gegen rheumatische Erkrankungen, gegen die wir hilflos ankämpfen seit langer Zeit und so weiter. Vielleicht gibt es das, wahrscheinlich gibt es das alles. Und warum ist das so wahrscheinlich? Man muss sich vergegenwärtigen, was so ein Lebensraum wie der tropische Regenwald nicht nur an Vielfalt geschaffen hat, sondern was da auch, um sich da im Jahr Millionen zu bewähren, an Abwehrmechanismen geschaffen worden sein müssen. Denn bei Krankheiten geht es ja primär darum, etwas abzuwehren. Klar, das ist eine recht einfache Definition von also Krankheit, ist, dass der Abwehrmechanismus nicht funktioniert. Wäre keiner von uns jemals krank. Und es muss Abwehrmechanismen geben bei unterschiedlichen Organismenarten, die wir gar nicht kennen, vielleicht auch nie kennenlernen werden, weil die betroffenen Arten längst zerstört sind. Und der Glaube, man kann dann vielleicht gentechnisch Arten erzeugen, die früher ausgestorben sind, das bitte vergessen Sie. Das sind Utopien von nicht einmal Gentechnikern, sondern allenfalls ist das Pop-Gentechnik, also für aufgeblasene Ideen und Utopien, nicht wahr? Wir können dann auch die Saurier wieder rückzüchten, so wie in dem Film von Jurassic Park und so weiter. Das geht nur im Film und in Science Fiction und in Märchen. Das ist vorbei. Also eine Art, die ausgestorben ist und von der nichts mehr gerettet ist, ist ein für alle Mal weg. Aus Fossilien können sie nicht mehr Arten zum Leben erwecken. Dann hätten wir auch den Tod schon, dann könnten wir unsere Toten zum Leben erwecken.
Bitte. Ja, ich frage mich ja schon, wie man die DNS von Dinosauriern überhaupt da sequenzieren kann. Wie kann Nein. das funktionieren? Ist ja nichts da.
Man hat Tiere, die vor wesentlich kürzerer Zeit ausgestorben sind, vielleicht schon unter dem Einfluss des Menschen, wahrscheinlich unter dem Einfluss des Menschen, wenn wir Ball und Bogen glauben, die Mastodonten und die Mammuts, die sind ja erst vor 20 oder 25.000 Jahren ausgestorben. Da hat man ja sogar komplette Tiere gefunden im sibirischen Eis. Also für Paläontologen ein Glücksfall, ein komplettes Tier aus dem Grabervorzeit zu finden, das ist äußerst selten. Ja, was hat man? Hat man die wieder gezüchtet? Also ich habe kein Mammut gesehen. Das gibt es ja nicht mehr, außer ausgestopft in Museen.
Ja, aber nicht einmal die Gene kann man ja feststellen.
Und noch weniger kann man von irgendeinem trockenen, versteinerten Knochen irgendwas isolieren und dann nicht nur den Knochen, sondern auch das Tier wieder auferstehen zu lassen. Noch einmal, wenn das einfach wäre, dann wären sicher einige unserer Frankensteins, hätten sicher schon ein paar tote Menschen ausgegraben, zumindest ihren eigenen Großvater und zum Leben erweckt. Oder sonst jemanden. Gut. Also das ist das. Bitte.
Nochmal eine Frage, Professor Rückert, jetzt zum Verständnis. Also Kyoto-Protokoll ist ein Nonsens.
Ich habe es nicht im Detail gelesen. Das ist schon so ein Schlagwort, ich kann schon nicht mehr hören. Nochmal. Sicher ist es günstig, wenn politisch sich etwas bewegt, wenn sich Leute treffen, ob jetzt in Kyoto oder in Kopenhagen, wie das neulich der Fall war, und irgendwas beschließen. Nur glaube ich, das sind halt Tropfen auf heiße Steine. Und vor allem, wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wenn sich das Klima also wandelt, was der Fall zu sein scheint. Und nehmen wir an, wir sind die Verursacher oder zumindest Mitverursacher. Nehmen wir das mal an. dann wird das nicht helfen, wenn man irgendein Fernziel, sich selbst im Jahr 2030 oder 2040, was auch immer, um ein paar Prozent bestimmter chemischer Schadstoffe zu reduzieren. Was wird das ändern? Und mich erinnert vieles an folgende Geschichte, ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber in Rom hat mir das ein Kollege mal erzählt, früher, vor ein paar Jahrzehnten schon, es gibt für Gewässer natürlich bestimmte Grade, Verschmutzungsgrade, also bis zu einem gewissen Grad darf ein Fluss verschmutzt sein und so weiter, und dann, wenn er einen bestimmten Grad übersteigt, ist die Verschmutzung sehr hoch und so weiter. Und der Fluss Tiber soll irgendwann vor 30 Jahren einen bestimmten Wert erreicht haben, der über dem war, das eigentlich überhaupt noch tolerierbar gewesen wäre. Und da hat die römische Stadtregierung halt den Wert nach oben versetzt und da war der Tiber wieder rein. Auch eine sehr, sehr menschliche Eigenschaft, die wir auch im Alltag so noch mal ändern machen.
Ja, das müsste man dann so also quasi ökologieethisch ja verurteilen. Nicht? Diese Grenzwertversetzung nach oben. Und auch wenn man jetzt die ganze Welt nicht retten will, ja, könnte man zumindest sagen, wir retten zumindest in dieser Region die Erkrankungen, die aufgrund des verseuchten Wassers, wie gesagt, entstehen. Ja. Und wie gesagt, mit der Industrieabgase eben die Erkrankungen an Krebs und Leukämie, wenigstens in der Region.
Man kann natürlich, also das ist wieder beim Thema Müllentsorgung auch nicht, also wie man hier in Österreich zum Glück funktioniert das eh ganz gut, aber im Oktober war ich in Neapel beispielsweise, und bitte, also die Stadt ist ein Anwärter für den Preis sauberste Stadt der Welt. Unglaublich. Und was da also ins Wasser geschmissen wird und so weiter. Unglaublich. Und das ist, oder überhaupt die Verschmutzung von Gewässern. Das schlägt ja wieder auf den Menschen zurück, und zwar ökonomisch. Also wie gesagt, noch einmal, man muss gar nicht jetzt besonders ökologisch argumentieren, ökonomisch kann man es argumentieren, das verstehen die meisten vielleicht sogar noch besser. Wenn ich die Adria oder das Mittelmeer oder sonst die Meere, die als Touristenregionen beliebt sind, ja, wenn dort laufend eine Algenplage stattfindet oder die Strände völlig verschmutzt werden, da wird ja keiner mehr hinfahren. Das heißt, das geht das schon sowieso mal hin. Also wiederum schützen wir ja damit nicht die Natur oder irgendwelche Pflanzen oder Tiere, die da im Meer herumschwimmen. Letzten Endes schützen wir uns damit und unsere Wirtschaft, auf die wir so stolz sind. Nur eine völlige Ökonomisierung der Welt können wir uns nicht leisten. Wenn wir alles mit Dollar und Euro beziffern wollen, dann wird es problematisch, bitte.
Ja, das Problem ist, dass eben jede Form von ökologischer Ethik irgendeine Dimension hat, die über ihre eigene Domäne hinausgeht. Eine soziale und politische Dimension, die sich sprengt oder in die Illegalität drängen würde, wenn sie Klartext sprechen könnte. Oder würde, sagen wir so, weil die Interessen, also wenn menschliche Interessen, ja, oder Einzelinteressen, Interessen von Industrien, also das Privatinteresse wird da sowieso höher gestellt als das Allgemeininteresse. Deswegen gilt ja auch Eigentumsrecht vor Menschenrecht in einer Welt, in der wir leben. Und da würde ja jede ökologische Ethik, die praktische Maßnahmen fordert, sich in die Illegalität, selber in die Illegalität rücken, und das wäre dann das Ende auch der kleinen Möglichkeit, im kleinen Rahmen das zu verändern.
Ich glaube, man kann ja auch den anthropozentrischen Standpunkt auch eben so formulieren, Begründung einer ökologischen Ethik aus Eigeninteressen heraus.
Aber es gibt kein Bewusstsein für Allgemeininteresse oder das Allgemeinwohl ist ein Abstraktum geworden.
Ja gut, wir können uns sagen, nehmen wir ein konkretes Beispiel, also das Wasser. Das Wasser ist ja in unseren Breiten zum Glück im Übermaß verfügbar. Wir haben hier in Österreich oder auch in Deutschland, der Schweiz, absolut sauberes Trinkwasser, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das Wasser schätzen wir aber natürlich viel zu wenig, eben weil es verfügbar ist. Es ist ja auch das allerbilligste unter allen Getränken. Im Supermarkt ist das billigste das Mineralwasser und das Sodawasser, 6 Flaschen pro Packung, was weiß ich, 1,80 Euro oder 2 Euro und so weiter. Ich kriege keine 6x1,5 Liter Wein um den Preis, da muss ich wesentlich mehr drauf zahlen. Und das macht den Eindruck, das ist nichts wert, das kriege ich ja fast umsonst. In jedem Gasthaus können Sie ein Glas Wasser umsonst haben, falls der Wirt kein Betrüger ist. oder zum Kaffee kriege ich automatisch mein Glas Wasser. Und was wir für Wasser verschwenden beim Kochen, beim Baden, bei allem, das machen wir uns gar nicht vor. Nur, das ist auch eine typisch menschliche Eigenschaft. Merken würden wir es ja erst dann, wenn wir tatsächlich durstig wären, oder wir sollten, wir wären kein, oder nur in geringem Maße trinkbares Wasser. Dann würden wir merken, was das, wie wertvoll diese Ressource eigentlich ist. Und das Wasser ist sicher ein, das ist paradox, obwohl unser Planet mit fast zu 3/4 von Wasser bedeckt ist, aber das können wir leider zum Großteil nicht nutzen, herrscht in vielen Ländern ja Wasserknappheit, und das weiß man, es gibt schon Szenarien für Kriege wegen Wasser. Wenn da zwei Länder einen bestimmten Fluss legen, was für sich reklamieren, in beiden Ländern herrscht sonst Wasserknappheit, und dann ist das sicher eines der besten Motive, das klingt ja zynisch, für einen Krieg oder einen Bürgerkrieg. Aber das können wir uns gar nicht vorstellen, weil für uns hat das Wasser praktisch keinen Wert, was ich da, ich muss dafür praktisch nicht zahlen.
Bitte. Und ist das nicht, was der Mensch immer macht, einen sehr großen Überschuss produzieren, damit man mit diesen Ressourcen eben später Probleme lösen kann, die nicht da sind. Insofern sehe ich auch das mit dem Energiesparen anders. Energiesparen ist eine gute Sache, aber wenn wir es schaffen würden, unbegrenzte Energie herzustellen, saubere Energie, dann würde man mit diesem Problem gleichzeitig wahnsinnig viele andere Probleme bekämpfen und lösen können. Und CO2 würde, denke ich, mit unbegrenzter Energie CO2-Probleme würde man lösen können.
Ja, auch das sind natürlich wiederum wirtschaftliche Interessen dahinter. Nicht? Das heißt, es gibt ja seit langem so verschiedene Versuche und also Windenergie und was weiß ich, Sonnenenergie und so weiter, nur wird das, ist das nicht im großen Maßstab, hat sich nicht im großen Maßstab durchgesetzt. Ob das jetzt das Wasser betrifft oder Energie oder was auch immer, ist die Tendenz klar, das wird dazu tendieren, und da muss jeder selber am Schopf packen, bevor man moralisch den Zeigefinger hebt, moralisieren. Wir neigen dazu zu übertreiben, wie schon gesagt, und wir neigen dazu zu verschwenden. Wir sind da so wie die Elefanten, die ein paar Büsche zertrampeln und nicht mal nachschauen, was sie zertrampeln haben. Und die gehen einfach weiter. Nur wie gesagt, Elefant, nachdem es relativ wenige Elefanten gibt, richten die relativ auch sehr wenig an, viel weniger als wir mit unseren technischen Instrumentarien, mit den Verkehrsmitteln und mit Industrieanlagen und so weiter und so weiter. Also das sind Elefanten vergleichsweise völlig harmlos. Wir haben also mit der ökologischen Ethik sicherlich, man kann ökologische Ethik sicher nicht sinnvoll und also in die Praxis umsetzen, ohne auch die menschliche Psychologie immer mitzubedenken. Und daher hat Ernst Ulrich von Weizsäcker, ein Sohn von Karl Friedrich von Weizsäcker, ein Biologe, schon vor 20 Jahren in seinem Buch Erdpolitik, was ich nebenbei durchaus empfehlen kann, 20 Jahre, das ist nach wie vor aktuell, ein paar Zahlen stimmen halt nicht mehr, aber das Problem ist geblieben, der warnt auf der einen Seite vor zu großer Nachlässigkeit, das ist klar, so können wir nicht weitermachen wie bisher, er warnt aber auch vor einer Ökodiktatur. Da schließe ich mich auch an, denn auch da haben wir eine Tendenz des Menschen, zu übertreiben und dann die Dinge überzuregulieren. Nicht? Also wenn das Wasser dann rationiert wird und wenn alles nur rationiert wird, dann haben wir wieder, also wer kontrolliert das dann? Dann haben wir einen totalitären Staat. Das möchte ich wieder noch nicht haben. Daher plädiere ich dann, der Einzelne, der sich diese Dinge bewusst macht, könnte ja in seinem kleinen Bereich ein wenig tun, ich sagte, niemand von uns wird die Welt retten, und die es versucht haben die Welt regelmäßig in Katastrophen geführt, daher bin ich auch vor Weltverbesserung eher skeptisch und vorsichtig. Niemand von uns wird und braucht die Welt zu retten, aber im Kleinen kann man einige Sachen schon machen. Wenn Sie sich in unseren Breiten etwa, um auch was Positives zu sagen, eben wenn man von der Müllentsorgung spricht, bitte, ich kann mich erinnern, vor ein Kind war, vor 50 Jahren, und auch später, es war gang und gäbe, etwa im Sommer, dass die Bauern das Stroh verbrannt haben, dann sind auch nebenbei oft noch Getreidefelder verbrannt und so weiter, und das hat offenbar keiner so besonders gestört, und dass der Wind gedreht und eine gewaltige Rosenfaltung und so weiter, das macht man heute nicht mehr, das geht nicht mehr. Oder man hat einfach Kunst in der Säcke irgendwo hingeworfen, das macht man heute nicht mehr. Also da haben sich schon ein paar Dinge verändert. ja, im Kleinen, aber wie sagt ein chinesisches Sprichwort, auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt. Die Frage ist jetzt aber nur, wie viel Zeit wir haben. Noch einmal, also wir nächsten Jahrzehnte, vielleicht ein paar Prozent weniger und so weiter, wird wohl nicht ausreichen. Kurz gesagt, die Lösung, ja, jetzt kommt die Lösung. Ja, ich doch die Interessen. Geht nur, sehr hypothetisch natürlich, dann müsste man andere Forderungen auch noch erfüllen, durch vermehrte Bildung, wie einmal mein früherer Lehrer Rupert Riedl gesagt hat, die Probleme sind ja ganz einfach. Sie werden lösbar, je mehr Menschen, je tiefere Einblicke in mehr und mehr Probleme gewinnen, umso besser werden diese Probleme lösbar. Also letztlich ist es ein Bildungsproblem. Ich muss zuerst einmal wissen, was ist Ökologie überhaupt, was gibt es für Tiere und Pflanzen, wie viele Arten ungefähr gibt es, wie hängen die zusammen, wo leben die, warum soll ich sie schützen, was nützen sie uns? Wenn man das nicht weiß und sich das nicht vergegenwärtigt, wird man natürlich überhaupt nichts. Bitte.
Ja, da fällt mir auch ein Satz dazu ein, der dann lautet, es ist nicht gesagt, dass etwas besser wird, wenn es anders wird, aber wenn es besser werden sollte, muss es anders werden. Und mit der Bildung ist das halt so eine Geschichte, dass da die Mehrheit der Bevölkerung in allen Staaten der Welt aus der bildungsfernen Schicht ist, ja, an der wir uns orientieren müssen, ja, wird es unter Umständen zu lange dauern, ja, oder dann tritt die Katastrophe schon vorher bevor so quasi die Bildung sich in der Breite wirksam gemacht.
Ja gut, das ist klar, dass das Problem ist ja auch, wir leben nicht in einer einheitlichen Welt, weder sozial noch ökonomisch noch sonst wie, sondern wir haben auf der einen Seite den enormen Überschuss, auf der anderen Seite auch die bitterste Armut. Das habe ich da über Haiti nachgelesen, ich wusste das gar nicht, dass 50% der Menschen dort, also erstens ein ziemlich kleines Land mit nur ungefähr 25.000 Quadratkilometer, also ein bisschen größer Niederösterreich, aber mit 9 Millionen Einwohnern. Und so viele Prozent leben dort in bitterster Armut, das heißt in absoluter Armut, das nicht, dass sich die kein zweites Auto kaufen können, sondern die haben weniger als 2 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Versuchen sie mit 1,50 Euro pro Tag aufzukommen. Wie soll das gehen? Auch in Haiti geht das nicht. Na gut. Das ist ein Beispiel für leider viele Länder, die meisten sind die auf dem afrikanischen Kontinent, wo all diese Probleme ja kaum diskutiert werden können, weil es dort ums nackte Überleben geht. Nicht? Die kann also schwer jemanden da ökologische Ethik und so weiter vormachen, wenn ich bin ja verhungert. Und das hat, der wird, klar, auch das liegt in unserer Natur, bevor ich verhungere, werde ich dann vielleicht doch wohl auch die Haifischflosse wieder essen, falls das einzig verfügbar wäre. Und da, wir wissen auch natürlich längst, da spricht ja kaum noch jemand drüber, trivial, wie viel Getreide etwa jährlich allein die USA ins Meer verschüttet wird, weil sie es nicht brauchen können. Und aus unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Überlegungen heraus dann die Verschwendung sich mehr rechnen und anführen, als wenn man jetzt da mit den Ärmsten der Armen auch noch mit ernähren würde. Wie viel wir hierzulande, bitte, ich habe das irgendwann gelesen, vor einiger Zeit, ich weiß die genauen Zahlen vergessen, ich habe es zum letzten Mal erwähnt auch, wie viel essbares Material wird auch hier in Wien allein verschwendet, in Supermärkten und in Restaurants und Gasthäusern, was da weggeschüttet wird, da könnte man wahrscheinlich täglich einige Dörfer damit ernähren. Die Frage ist, wie verteile ich jetzt die Ressourcen um? Ich behaupte, und ich glaube, damit stehe ich nicht alleine da, die 6,7 Milliarden Menschen, die es heute auf dem Planeten Erde gibt, für die wären genügend Ressourcen da. Vorausgesetzt, wir würden diese Ressourcen insgesamt besser nutzen und eben gerechter verteilen. Das ist wieder ein politisches Problem. Es müsste auf diesem Planeten, das behaupte ich dezidiert, es müsste auf diesem Planeten niemand hungern. Es ist ein sehr ressourcenreicher Planet. Wenn man die Ressourcen besser nutzen würde, optimaler nutzen würde, weniger verschwenden, besser verteilen, dann gäbe es, wieder ist es hypothetisch, dann gäbe es sicherlich keinen Hunger auf der Welt, aber Da müsste natürlich die Politik, die Weltpolitik, aber die ist ja vielfach machtlos, sich Strategien überlegen.
Was der Kollege gesagt hat, ist Bildung als eine Lösung, aber die Bildung oder das Wichtige an der Bildung, nämlich das Erkennen von Zusammenhängen, das Glauben an naturwissenschaftliche Einsichten oder Ergebnisse und irgendeine Form von Gattungsbewusstsein, dass wir doch eine Spezies sind, dem stehen ja so viele Dinge entgegen, die, sagen wir mal, das religiöse Bewusstsein mit dem Hass auf kausale Erklärungen, die Nationalstaaten mit ihren Nationalismen, die ja dem Gattungsbewusstsein entgegenwirken und so weiter und so fort, Klasseninteressen, ja, und wenn geometrische Axiome auch irgendwie, man würde ja längst versucht haben, sie zu widerlegen, wenn sie irgendwas mit finanziellen und ökonomischen Interessen zu tun haben. Gott sei Dank ist die Mathematik da voll gleich. Aber ich sage nur, wie antwortet man dann darauf, auf diesen Einwand, ja, dass uns gar nicht mehr die Zeit bleibt? Wie viele Wissenschaftler in diesem IPCC-Report sagen, ja, dass uns gar nicht die Zeit bleibt, dann ist ja die einzige Lösung ein globaler Bürgerkrieg. Ja. Ja. Weil während Kriegszeiten die Flüsse immer sauberer werden.
Ja, leider bleibt uns hier nicht mehr viel Zeit. Ich wollte ja nächste Woche eine Vorlesung veranstalten, aber aus Raumgründen, weil da jetzt Prüfungen stattfinden, unterbrochen, musste ich den einen Termin eben schon vorverlegen. So hätte ich noch das, aber zumindest ein paar Bemerkungen kann ich dazu nur machen, nämlich zum Problem Verantwortung jetzt. Im Allgemeinen, Wissenschaft, was kann die Wissenschaft verantworten? Während eigenes Thema, das aber sehr wohl zusammenhängt mit all dem, worüber wir hier das ganze Semester gesprochen haben. Und zweitens natürlich auch das Problem der Glaubwürdigkeit und Medien müsste man hier auch noch heranziehen. Ich kann mir schon denken, dass viele Leute verwirrt sind, wenn sie über verschiedene Probleme, sei es Klimawandel, was auch immer, ununterbrochen in Zeitungen lesen und da gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Expertenmeinungen und so weiter. Das ist doch oft so, die Tendenz herstellt, die kennen sie ja auch nicht aus. Ne? Die weiß ja nicht, wovon er spricht. Und das ist natürlich, hier hat natürlich die Wissenschaft auch im Zusammenhang mit den Medien, hätte die große Aufgabe, ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, sofern sie es jemals hundertprozentig hatte. Man braucht nicht alles zu glauben, was in der Wissenschaft herauskommt, weil da genauso Fehler passieren und vieles, was man an Ergebnisse irgendwann als definitiv betrachtet hat, hat sich als falsch herausgestellt. Die ganze Wissenschaft selber ist ja ein hochkomplexer Prozess der Selbstorganisation, wo also Irrtümer immer wieder passieren, aber auch korrigiert werden und so weiter. Aber man kann Verantwortung natürlich nur wahrnehmen, indem man sie nicht delegiert, sondern auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verknüpft. Die Medienlandschaft, sicher, die Massenmedien brauchen immer, die brauchen Schlagzeilen, das ist vollkommen klar. Nicht? Also wenn da nicht gerade irgendein Erdbeben passiert, dann möglichst schweres, dann muss halt irgendwas anderes passieren. Wenn gar nichts passiert, dann wird halt irgendwas hochgeschaut. Nicht? Und es gibt ja Zeitungen auch hierzulande, wenn man denen glaubt, naja, dann ist man eh schon verloren. Nicht? Also dann liest man am besten gar nichts. Das Bildungsproblem, nicht? Das wäre ein Thema in der eigenen Vorlesung. Ich sagte vorhin, also, je mehr Menschen, je tiefere Ansichten hätten, mehr und mehr Probleme, wäre eigentlich alles schon mehr oder weniger gelöst. Aber wie wir sehen, wird ja auch Bildung vielfach nur noch ökonomisiert, beziehungsweise reduziert auf bloße Ausbildung. Und Bildung hieße eben, um mit Fred Sinova zu sprechen, die Ansicht, es ist alles sehr kompliziert. Ja, der wurde ausgelacht damals, wenn man es genau bedenkt, war er erst ein authentischer Politiker, heute sagt man, er ist kein Politiker mehr, er bietet Lösungen an, er weiß alles. Sinova hat immerhin noch eingesehen, dass alles sehr kompliziert ist. Und das wäre schon einmal eine wichtige Ansicht, es ist alles sehr kompliziert und daher sind wir halt vorsichtiger. Was uns nachdenklich stimmen müsste, längst stimmen müsste, ist auch die Geschwindigkeit der Prozesse auf allen Ebenen, die sie heute vollzieht. Ich sprach vorhin über die Geschwindigkeit des Aussterbens von Arten derzeit und so weiter, was ja immer überall auf allen Ebenen eine ungeheure Beschleunigung, die auch nicht mehr unserer Art gerecht wird. Das sieht man vielfach ein, aber dennoch, und da haben wir wiederum unseren Hang zur Gigantomanie, dem auch wiederum nur vermehrte Bildung entgegenwirken könnte. Trotzdem, vor kurzem irgendwo gelesen, wurde wieder ein neuer Zug, ein neuer Eisenbahnzug entwickelt, der wie jetzt die Strecke, ich weiß nicht, von X nach Y, nicht in 4 Stunden wie bisher, sondern nur in 2,5 Stunden zurücklegen und so weiter und so weiter. Das höchste Gebäude, wenn es eins gibt, das 400 Meter hoch ist, muss man eins bauen, das noch höher ist. Und ein Ergebnis vermehrter Bildung bzw. der Einsicht, dass alles kompliziert ist, wäre unter anderem, dass auch alles Grenzen hat. Wenn Goethe gesagt hat, es hat gute Gründe, dass Bäume nicht in den Himmel hineinwachsen, dann ist das, um ein Schlagwort zu gebrauchen, das inzwischen schon ziemlich abgedroschen ist, ein Hinweis auf die Grenzen des Wachstums. Wir können nicht unbegrenzt alles vermehren. Unsere eigenen Bevölkerungszahlen, die Wirtschaft muss immer wachsen und so weiter, das kann nicht gehen. Das kann auf die Dauer nicht gehen. Das müsste eigentlich eine relativ einfache Überlegung schon nach sich ziehen. Und das Vermögen, etwas größere Zeiträume zu berücksichtigen, ich weiß, keiner von uns kann sich Milliarden von Jahren vorstellen, auch nicht Jahrmillionen, aber das ist in dem Fall gar nicht nötig, sondern ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und sich zu fragen, gut, wenn ich heute das mache, muss ich das unbedingt heute machen, nachdem ich nicht genau weiß, was da morgen für Konsequenzen haben wird, lass mal lieber, ich muss ja nicht unbedingt haben. Eine relativ einfache Überlegung, die noch verstärkt werden könnte, durch vertiefte Einsichten in verschiedene Phänomene und Probleme. Gut, damit haben wir also doch die Welt nicht erklärt und schon gar nicht verbessert, das ist vielleicht auch nicht zu erwarten gewesen oder sicher nicht zu erwarten gewesen. Ich hoffe aber, Ihnen einige Gedanken hier aus dem Schluss präsentiert zu haben, die auch zeigen, wie relevant letzten Endes philosophische Disziplin, Ethik, hier also ist ökologische Ethik, Bioethik für das Leben tatsächlich ist. Es geht also nicht nur moralisierend den Zeigefinger zu erheben, du darfst nicht, du musst nicht und so weiter, sondern realistisch zu überlegen, was vermacht der Mensch zu tun, und zwar, das ist der richtige Punkt, in seinem eigenen Interesse zur Beförderung seines eigenen Wohlbefindens. Und die Beförderung des eigenen Wohlbefindens muss nicht, meiner Meinung nach, und da sind Sie auch andere durchaus einig, muss nicht unbedingt auf Kosten anderer gehen, sondern kann andere mit einbeziehen. Größtmögliches Glück für alle, gewissermaßen. Nur wie es zu bewerkstelligen ist, bitte darüber können, sollen Sie sich, jeder von Ihnen, jede von Ihnen, eigene Gedanken machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.